Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Tatütata, da sind wir schon wieder. Wieder nicht in einem Raum, aber trotzdem wieder vereint. Hallo Christian, herzlich willkommen beim Autokino.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Hallo Max.
Alles mein Gast,
was Christian. Geht? Was geht ab?
Ja, du bist ja nur noch in dieser Stadt ein Zaungast, weil du bist ja schon wieder in Berlin.
Bin schon wieder in Berlin, genau. Weil meine Freundin am Samstag Geburtstag hatte, logischerweise, wir müssen ja zurückrechnen, und ich gestern Abend noch beim Hotzo in der Radiosendung war, bin ich nach Berlin gefahren und genau.
Deswegen, hat der Hotzo eine Radiosendung?
Bin ich hier. Ja, der Hotzo hat eine Radiosendung.
Guck an.
Bei Fritz,
wusstest du, dass er jetzt einen Podcast hat mit der Humsi, aber dass der auch jetzt eine Radiosendung hat, wusste ich nicht.
Der hat eine Radiosendung mit Ilona Hartmann, wo die sich wöchentlich abwechseln. Das ist ganz cool, weil ich war jetzt einmal im Radio dieses Jahr mit dem Marek, als wir auf Tour waren, auch in Berlin. Und jetzt wieder im Radio zu sein, und jetzt habe ich ja schon so, jetzt bin ich ja quasi schon alter Hase im Radiogeschäft und kann dann so sehen, wie es da so abläuft. Ich glaube, es ist sehr, sehr professionell. Und ich frage mich, ob der Hotze dann auch diese kleinen Knöpfe drückt oder ob er jemanden nebendran sitzen hat, der das für ihn macht.
Ey, Radio ist so eine krasse Welt für sich. Als ich da bei neuen Live bei, wie heißt es nochmal hier in Frankfurt? UFM.
Aber jetzt mal ganz kurz, glaubst du, weil dein Format der Umschlag hieß, hast du kurz an neuen Live gedacht, war das die Assoziation, weil die haben doch da immer viel mit Umschlägen gearbeitet.
Stimmt, die haben wirklich wahnsinnig viel mit Umschlägen gearbeitet. Ja. So, ich habe mir was im Umschlag, sagen sie jetzt mal was. Tier mit A, Arafuka Kika. Ah, ist okay.
Der Stirnlappenbasilisk wäre es gewesen, schade.
Ja, blöd von ihnen. Wir hatten die Ameise, die Amsel und so, naja, Ich habe da immer zugeguckt und war einfach nur überfordert, technisch. Ja. Und es war immer so, ey, Radiowelt, die sind, also meine Ex-Freundin hat ja auch beim Radio gearbeitet und da war ich öfter mal mit, war immer fasziniert davon, wie die diese ganze Rundum-Technik beherrschen, weil mich hat es immer nur überfordert.
Ja. Ja, es ist auch sehr, ich glaube auch, also dieses Knöpfchen drücken hier und da, ich meine, irgendwie sieht es geil aus mit diesen, ich finde, diese Radiostationen sehen immer cool aus, ja. Aber ich glaube, es ist auch schon immer von so Leuten wie uns ein Traum gewesen, mal im Radio zu arbeiten. Früher wollte ich eben unbedingt immer mal ins Radio, aber dieser Traum hat sich zerschlagen. Ich glaube tatsächlich, der Conny, also der Freund vom Stenger, für den ist das immer noch das höchste der Gefühle. Also im Radio stattzufinden ist für den immer noch ganz groß. Und ich glaube, der wäre auch gerne Radiomoderator und ich glaube, der würde es auch gut machen. Ich glaube, der hat auch dafür alles. Ich glaube, der ist der perfekte Antenne-Bayern-Moderator.
Der Conny ist auf jeden Fall auch, ja, finde ich auch, der bringt ja eigentlich alles mit. Der bringt so ein bisschen diesen Radiohumor mit. Ja. Weißt du? Radiohumor.
Auch wie der aussieht, oder? Auch wie der aussieht.
Er sieht doch aus wie
ein Radio. Er sieht doch aus wie ein Radio.
Er hat ein richtiges Radiogesicht. Oh Gott, ey.
Ja, oder? Ja, also wenn ihr da draußen RadiomacherInnen seid und ihr sucht noch jemanden, dann gerne beim Conny nachfragen. Aber ja, genau, also da gehe ich quasi hin. Und hast du nochmal eigentlich, glaubst du, das passiert nochmal, dass du nochmal im Radio landest oder so? Als Moderator?
Dass ich da arbeite oder dass ein Song von mir läuft? Ich verneine beides.
Ein Song von dir auf jeden Fall, aber dass du da arbeitest, meine ich.
Nee, glaube ich nicht. Das war damals nicht so die Erfüllung mit dieser UFM-Geschichte. Ich war auch froh, als es vorbei war. Ich habe das Format auch nicht gemocht. Das war Jetzt kann ich ja 4 Jahre später sagen, ich habe das gehasst, ey. Wie die Folge, wie die den Flirtcoach angeschleppt hat, die Flirtcoachin, und ich musste die anflirten, live in der Sendung. Das war das Schlimmste. Das war wirklich die größte Form von Pein für mich.
Wie hast du das gemacht dann mit dem Anflirten?
Ja, halt super schlecht. Ich habe da letztens dran gedacht, dann habe ich so, ich habe gedacht, ich wäre so ein bisschen so, ich wollte dann auch so ein bisschen so emanzipierter flirten.
Okay.
Und hab dann so, weil sie hat dann auch irgendwie sich, ja, mit Dickpics, das geht ja auch gar nicht und so, ne? Und dann hat sie gesagt so, ich finde Dickpics schon ganz gut. Und ich war so, ach. Weil die war halt so anti. Und dann hat sie irgendwann so nach 15 Minuten sagt sie, ist das jetzt eigentlich noch ein Gespräch oder versuchst du gerade schon zu flirten? Da war ich so, eigentlich zweiteres, aber naja, macht nichts. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und dann hat die hat mich einfach nur die ganze Zeit so abblitzen lassen und so richtig so, die war so richtig ice cold, die Alte. Und die hat auch danach gesagt so, yo, alles nett, aber muss jetzt auch von dem Typen nichts mehr hören und sowas, ne? Und ich war so, ja, ja, klar, ich habe auch jetzt keine Ambition gehabt, mich zu melden. Die war so richtig so, lass mich in Ruhe, mäßig.
Das war richtig. Hat der Flirtcoach?
Unangenehm. Also wirklich, es war wirklich alles daran, war so unangenehm. Ich bin auch richtig wütend nach Hause gefahren. Da habe ich gesagt, die 1000 Euro oder wie viel ich da bekomme pro Folge, die könnt ihr gar nicht, das rechnet sich keine Sekunde, so beschissen, wie es mir gerade geht. Ich war richtig, richtig sauer. Und als die Absage dann kam, hieß, die Staffel ist vorbei, war ich so, ah, das ist aber schade. Und innerlich war ich so, ja, obwohl ich die Moderatorin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die mochte ich richtig gern. Die war richtig lieb. Die hatte danach einen großen Platz in meinem Herzen, so, weil die einfach irgendwie eine coole Person war, aber alles andere daran hat einfach nur genervt. Ist eine eigene Welt. Wir wurden da auch sehr, 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 also auch im Sender selber nicht gut behandelt, weil die halt so waren, so, ja, das ist das eingekaufte Funkformat und so. Und lasst uns mal in Ruhe so mit euren Podcasts. Wir machen hier Radio. Das ist die hohe Kunst des Radios. Und die waren halt alle so, UFM-Büroatzen. Und die waren nicht besonders freundlich. So, der Kerl, der uns betreut hat, der Martin, das war auch ist ein guter so. Ich mag den auch. Hab aber aufgrund dieser Sendung bis heute irgendwie so meine Probleme mit dem zu reden, weil ich einfach mir immer denke, so, ja, es weiß nicht. Es war irgendwie eine komische Zeit. Es war eine interessante Erfahrung, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich es vermisse. Aber Radio an sich ist ja schon, ist ein eingestaubtes Medium. Aber es ist auch irgendwie schon cool. Also ich finde, Radio hat schon Mechanismen, die ich mag. Aber auch viel Klischee und viel Scheiße.
Radio ist auch immer noch, also wenn man so über verschiedene Sachen, also Printmedien oder so, das stirbt ja alles aus. Aber Radio ist immer noch unfassbar stark. Also es ist immer noch einfach mega präsent und es ist nicht tot zu kriegen, trotz Podcasts und so weiter, weil Leute einfach, weil es sowas gesellschaftlich Verbindendes hat, glaube ich, dass man einfach irgendwo auf der Arbeit steht oder irgendwo in einem Büro und dort läuft halt einfach nebenbei in jeder Arztpraxis irgendein Radiosender und der dudelt da einfach so den ganzen Tag durch. Und eigentlich ist es auch nichts Schlechtes, weil man bekommt so die Nachrichten des Tages mit, man weiß immer, was so passiert im Großen und Ganzen und nebenbei hört man halt noch ein bisschen Musik, es lenkt einen so ein bisschen ab. Also wenn ich so drüber nachdenke, bei meiner Oma zum Beispiel ist früher auch immer das Radio gelaufen nebenbei und ich kenne ganz viele Haushalte, wo nebenbei, gerade bei älteren Leuten, das Radio einfach so die ganze Zeit läuft. Das ist schon interessant, also Radio ist auf jeden Fall super, super wichtig und ich glaube, unser Problem ist, dass wir alle uns nicht so verstellen könnten oder einfach von unserer ganzen Art her nicht so sind, weil wir wurden ja auf Authentizität trainiert und dann kannst du dich, glaube ich, nicht mehr in so ein Formatradio pressen lassen, weil es einfach schwierig ist. Ich glaube, es ist einfach schwierig für mich. Ich könnte den Tag nicht beginnen. Ich hatte neulich zum Beispiel ein Casting, da sollte ich auch einen Podcast moderieren und das war ein viel journalistischerer Podcast und ich bin kein Journalist und ich merke das dann halt auch jedes Mal. Also es ist jedes Mal, sobald es um mit Recherche zu tun hat und so weiter, komme ich echt an meine Grenzen, weil da ist wirklich ja ein richtiges Handwerk dahinter. Und es gibt natürlich auch Filmpodcasts, wo man merkt, die recherchieren richtig krass über die Themen und die sagen.
Die gucken den Film. Die gucken nicht nur die Trailer, sondern die gucken den Film. Die gucken die Serie also, ganz mit allen
Moment,
Folgen.
Moment, Max, also wir gucken schon auch immer den Film. Die Serie manchmal nicht ganz mit allen Folgen, aber den Film gucken wir schon immer. Und aber das Ding ist halt trotzdem, dass ich mir dann denke, ja, okay, krass, da wird halt wirklich dann drüber diskutiert, ja, wo hat der und die noch überall alles mitgespielt und bevor die in so einen Podcast gehen, die wissen alles. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so richtig, wie die alle hießen bei Severance und ich bin sehr gespannt, wenn wir dann gleich drüber reden, welche Namen mir noch einfallen, weil ich das auch einfach vor 4 Wochen geschaut habe. Das ist irgendwie, so haben wir das halt irgendwie durchgezogen und ich glaube, wenn wir den anderen Ansatz gegangen wären mit, wir recherchieren richtig und tragen es trocken vor, wären wir irgendwann unglücklich geworden. Und vielleicht wären wir erfolgreicher, aber wir wären, glaube ich, ganz unglücklich, weil es gar nicht ist, was wir mögen. Sondern bei uns gehört immer eine große Portion, Chris und Max halt da rein und in diesen Formatradios ist es, glaube ich, eher wichtig, jemand zu sein, auf den sich alle Leute einigen können, Max. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, das werden wir beide nicht mehr schaffen. Jemand, auf den sich jeder einigen kann. Dazu haben wir einfach manchmal zu extreme Meinung oder sagen zu großen Blödsinn.
Ja, ich meine, ja, Radio, weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass man zeitlich auch so limitiert ist, ich kann schon auch da so eine Professionalität an den Tag legen, dass ich sage so, okay, dann mache ich halt, feuer ich da das Programm runter. Ich glaube aber tatsächlich, das würde mich eher unglücklich machen. Weil ich überhaupt keine, weil ich finde, die meisten Radiomoderatorinnen sind halt einfach gesichtslos. Also das ist, die sind dann halt so, und hier, das war jetzt gerade Shakira mit Whenever, Whatever und ja, draußen ist ganz schön was los auf der A3. Blablabla. Und dann so, weißt du, dann so, okay, und jetzt kommt für euch Tilo mit und dann ist so, ah, okay, alles klar. Tschüss. und das ist halt alles so. Ja, es ist halt, also ich glaube, Podcasts war schon einfach der richtige Schritt für ganz, ganz viele Leute, die vielleicht Radio, sowas wie Radio machen wollten, aber die dafür diese Grundbedingungen, diesen kleinen Rahmen, auf diesen kleinen Rahmen, den man hat als Radiomoderatorin, keinen Bock hatten, so.
Naja, ich war, auf jeden Fall, ich wollte dir noch was erzählen, denn ich habe ein turbulentes Jahr hinter mir, was meinen Laptop angeht. Denn ich musste mir jetzt ein neues MacBook kaufen, Max. Und der Grund dafür ist...
Ist es immer noch der Grund, den ich kenne? Ich bin gespannt.
Ja, ist der Grund, den du kennst. Also ich habe meinen Laptop mal runtergeworfen. Nein, den erzähl ich nicht. Ich habe meinen Laptop mal runtergeworfen, ich sag's mal so. Und auf meinem Laptop... also ich habe halt alle meine Fotos und alle meine Sachen so auf meinem Laptop irgendwie gespeichert, beziehungsweise habe halt so eine Dropbox, auf die kann man einfach zugreifen. So hatte ich es die ganze Zeit. Und dann meinte der Leon zu mir, ey, wenn du willst, geben wir dein MacBook einfach ab bei meinem Kollegen. Das ist ein Typ aus Aschaffenburg, ich kenne den. Ganz viele Leute kennt der, die ich auch kenne, ist sau unangenehm. Und dann war so, ja, du musst mir jetzt dein Passwort geben und dann repariere ich dir den in den nächsten 3 Tagen für 500 Euro oder so. Und ich war so, ja, aber dann kannst du ja dann da auch richtig rein, ne, wenn ich dem mein Passwort gebe. Da dachte ich mir so, ich traue dem Typen einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ich war so, na, wenn der weißt du, ich bin ja in Aschaffenburg, man kennt mich ja schon ein bisschen und da denke ich so, na, da wird er sich, wenn das ein bisschen so ein shady Typ ist, dann wird er sich denken, na, gucken wir noch mal, was der so für Fotos auf der Festplatte hat. So, und dann dachte ich mir so, nee, also auch alleine aus dem Grund, dass das ja nicht nur Fotos von mir sind, sondern vielleicht von Leuten, die mir nahestehen, weil ich so, ja, das ist sau der Privat, das ist sau die private Situation, das will ich dem nicht geben. Dann habe ich das einfach immer weiter rausgezögert und dachte mir jetzt, okay, ich fahre jetzt einfach in die nächste Stadt, Max. Dann bin ich nach Neu-Isenburg, ins Neu-Isenburg-Zentrum gefahren. Da ist ein Gravis und da bin ich rein und habe gesagt so, hey, hör zu, ich habe hier diesen Laptop, den müsst ihr bitte reparieren. Und dann hat er gemeint, okay, was hat denn der Laptop mal gekostet? Und da habe ich die Rechnung rausgekramt und dann meine ich so 1400 Euro. Da war so, ja gut, das Problem ist, die Reparatur kostet 900.
Alter.
Und dann habe ich gesagt, Alter, was? 900 Euro? Und da war so, ja. Und dann habe ich lange hin und her überlegt und war so, ja gut, dann glaube ich, macht es keinen Sinn, das zu reparieren, sondern dann kaufe ich halt ein neues MacBook. So, ich repariere doch nicht ein 4 Jahre altes MacBook für 900 Euro, wenn das 1400 Euro kostet, das macht keinen Sinn. Dann habe ich mich dazu entschieden, ein neues MacBook zu kaufen. Und dann habe ich so gemeint, ey, und ich habe hier noch meine Apple Watch, da ist die, da ist das da vorne dieses Glas gesprungen und ich kann damit nicht mehr schwimmen gehen, weil sonst mache ich es wahrscheinlich kaputt. Was kostet es, das zu reparieren? Und da war so 350 Euro. Da war ich so, Leute, sag mal, spinnt ihr? Ich glaube, eine Apple Watch kostet neu 500. Also die haben wirklich den Verstand verloren bei Apple. Die sind verrückt geworden. Seit Steve Jobs tot ist, wird's immer doller. So geht's doch nicht weiter. Max 900 Euro. Für jemanden wie mir. Ne? Ich werde daran verarmen. Ich schmeiß doch jeden Tag alles runter. Der Marek hat schon gemeint, vielleicht muss ich an alles so Klett machen. Das ist nur noch alles so, das, wie so ein, wie die, es gibt doch diese, diese kleinen Zielscheiben, die man sich in die Wohnung hängt, wo man mit so Klettbällen drauf wirft.
Ja.
Und so muss ich vielleicht auch einfach durch die Gegend laufen, damit mir nicht immer alles runterfällt. Aber es ist wirklich, es ist eine ganz schlechte Zeit für Leute wie mich. Es ist eine ganz schlimme Zeit für ungeschickte Menschen. Mhm. Und ich weiß, jetzt habe ich so eine Versicherung gemacht. 3 Jahre, es hat nochmal 150 Euro gekostet. Nur damit, wenn ich in 2 Jahren mein Mac... Ja, es ist...
Besser für dich dann trotzdem.
Ja, ich muss alles versichern lassen. Ich muss wirklich echt aufpassen. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben weiterhin führen soll. Ich sag dir ganz ehrlich, ich stehe vor großen Komplikationen. Ich glaube, ich werde es nicht mehr lang schaffen. Und dann werde ich in die Privatinsolvenz schlittern, weil alle meine Sachen ständig kaputt gehen. Ich muss alles neu kaufen. Das ist so teuer mit so einem MacBook. Davon hätte ich so einen geilen Urlaub machen können.
Tja, das stimmt. Aber kaufst du dich gerne auch manchmal so ein bisschen Technik?
Ja,
ich finde so MacBook kaufen oder sowas finde ich schon auch immer ein bisschen geil.
Das ist was Geiles, auf jeden Fall. Es ist was Cooles, ein MacBook zu kaufen. Aber ich hatte ja theoretisch noch ein MacBook und ich hätte mir vielleicht gerne mal irgendwann einen neuen Fernseher gekauft. Jetzt muss ich mir aber so ein teures Ding da kaufen. Und die sind, Max, da ist auch nichts neu. Das sieht aus wie immer. Das sieht sogar schlechter aus als der davor.
Ich weiß, das ist immer wirklich so. Man kauft
der sieht
das
älter,
so alle 4, 5, 6 Jahre, man ist so, ja.
Denn das neue MacBook sieht älter aus als es davor. Das ist unglaublich. Die machen das nämlich jetzt wieder so eckiger. Und ich war so, ich habe das so bekommen, war so, das ist das Neue? Wo ist denn die Touchbar? Ja, die haben wir abgeschafft, die gibt's nicht mehr. Und ich so, also was gibt's jetzt? Wieder normale Knöpfe. Und ich bin so, hä? Es ist alles schlechter wieder als davor. Es ist das schlechtere Produkt. Also wirklich unglaublich. Also, boah.
Genial.
Da habe ich mich echt geärgert.
Genial.
Ja.
Scheiße, ey.
Ja, genau. Na, das habe ich gemacht. Ich habe mir ein neues MacBook gekauft. Dann war ich noch Skifahren. Mehr schlecht
stimmt,
als recht.
Stimmt, du warst ja Skifahren.
Mehr schlecht als recht, da brauche ich auch gar nicht so viel drüber reden, weil es einfach nur eine volle Katastrophe war. Und genau, und Max, und jetzt will ich dir das, was ich eigentlich erzählen will. Gestern Abend war ich im Grill Royal.
Nee.
Ja, gestern Abend war ich im Grill Royal, für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist so der Promi, das Promi-Steakhouse Berlins. Und ich war so, oh, jetzt mal gucken, welche Promis wir sehen. Und das Problem ist, ich saß aber mit dem Rücken zu den Leuten. Das war natürlich ganz schlecht von mir. Max Lessmann, der Promi-Experte allerdings, saß so, dass er natürlich überblicken konnte, wer alles da war. Und gestern Abend waren da Max-Richard Lessmann immerhin. Und ich glaube, der heißt Kilan Ramadan. Das ist dieser Schauspieler von 4Blocks.
Mhm.
Und es war da, und das war mein persönliches Highlight, Kai Ebel.
Es gibt doch Kai Ebel. Genial.
Und ich hab sofort dem Hotzo geschrieben, der ist ja auch riesiger Formel 1-Fan. Ich war so, Digga, Kai Ebel sitzt hinter uns. Du musst sofort ins Grill, in Grill kommen. Aber es hat natürlich nicht mehr hingehauen. Und ja, Kai Ebel saß hinter mir und dann ist Maxim auf dem Klo begegnet und dann hat Max so zur Klofrau gesagt, wo ist denn das Herrenklo? Und dann kam Kai Ebel gerade aus dem Klo raus und sagte, immer der Nase nach. Das ist die Situation. Genial, ja. Kai Ebel. Alle Formel 1-Fans wissen, wer es ist.
Moderator, ne, war der damals. Ich kenn das Gesicht auch
ja,
noch.
Ja, der war dieser... Der war legendär, weil der ist immer in so bunten Hemden auf der Rennstrecke rum und hat immer so Michael Schumacher, Flavio Briatore und so interviewt.
Ja, ja,
der,
genau.
Das ist so ein absolutes Gesicht dieser 2000er, späten 90er, Anfang voll. 2000er Jahre. RTL, Formel 1 Gesicht. Also das war einfach, das ist der Typ gewesen. Den kannte man einfach. Und es ist krass, den jetzt wieder gesehen zu haben, weil der war natürlich immer so ein... Ja, ich fand, er sah immer so kräftig aus, wie so ein starker Mann und braun gebrannt. Und dann siehst du den und er hat so eine leichte Altersgräue auf dem Gesicht und hat so graue Haare. Und ich denke mir so, Mann, selbst Kai Ebel kann alt werden. Das ist irgendwie tragisch.
Das war einfach tragisch. Wenn du mal wieder eine Platte machst, möchte ich, selbst Kai Ebel kann alt werden.
Ja. Ja, okay. So war mein Abend gestern. Dann haben wir da gegessen.
Aber wie war das Essen denn? Darüber redet man nie, aber ist das gut?
Also wir hatten eine Ceviche, die war sehr gut, finde ich. Die war sehr ursprünglich, da war ganz wenig Zeug da dran. Es war wirklich nur Vinaigrette, Fisch und ein bisschen eingelegte Zwiebeln und Fenchel. Dann hatten wir einen Hummersalat.
Klar. Ihr Snobs, ja. Alter.
Weil wir haben in die Karte geschaut und haben gesagt, hier gibt's einen Hummersalat für 39 Euro. Und dann haben wir uns angeschaut, haben gelacht und haben gesagt, nee, nehmen wir. einfach nur, weil es dumm ist. Und der war lecker, es war richtig gut. Und dann hatte ich ein Steak, der Max hatte gar nichts mehr dann, weil er hatte schon davor gegessen. Ich hatte dann Steak mit Pommes und Spinat und Pfeffersoße. Mhm. Und ey Max, das war ein gutes Steak. Und es waren auch gute Pommes und es war auch guter Spinat. Aber am Ende des Tages, wenn ich überlege, was man da halt bezahlt, ist es das natürlich nicht wert. Aber das Steak war optimal gebraten, es war auch eine sehr gute Qualität. Aber ich merke immer mehr, ich gehe heute Abend auch nochmal schön essen, weil meine Freundin morgen Geburtstag hat. Aber ich merke immer mehr, dass dieses richtig teure Essen gehen, es hat sich für mich so ein bisschen, also jetzt gar nicht so dieses, also ich meine, es gibt ja natürlich gute Restaurants wie der Ochse, der hat jetzt leider zugemacht in Aschaffenburg, wo man so weiß, ey, man zahlt da so seine 80 Euro oder vielleicht auch 100 Euro pro Person und man hatte einen fantastischen Abend, sowas gerne. Aber diese Läden, wo man so 200 Euro zahlt oder so pro Person, ich glaube, die wird's nicht mehr lange geben. Ich glaube einfach, dass die haben sich bald auserzählt. Guck mal, die Leute haben alle keine Kohle mehr, die Prioritäten verschieben sich. Es ist dieses ganze Eingefliege von Lebensmitteln, Entschuldigung, die exklusiv sind. Das kostet alles auch Klimaressourcen. Ich glaube, dass diese Rechnung ziemlich bald in sich zusammenfällt und die Leute sagen, ey, sorry, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und was ich auch glaube ist, und das ist jetzt so ein bisschen psychologisch, so Küchenpsychologie. Ich glaube, in so einer Zeit, wo man vor so vielen Sachen Angst hat, ne, also kalter Winter, Corona, alles Mögliche, was es da draußen so gibt, was einem Angst machen könnte, Klima, ich glaube, und das merke ich auch bei mir, man sehnt sich immer mehr nach diesen Sachen zurück, die man früher so gegessen hat, nach so, die emotional aufgeladen sind, ob das jetzt Rouladen mit Klößen sind oder ein Cordon Bleu oder wenn es ein Schnitzel ist oder ein richtig guter Beilagensalat. Einfach nur sowas. Da bin ich manchmal so, ey, irgendwie, da habe ich gerade mehr Bock drauf. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Total. Ich bin ja auch, also, ich bin ja eh nicht so super heiß auf dieses teure Foodzeug so. Also, finde das Gutes. Also, das natürlich gibt es schon Qualitäten. Sag mal, so eine Qualität, wie sie zum Beispiel mein Lieblingsrestaurant jetzt bei uns in der Region, der Bischof, hat. Da finde ich, da stimmt so das Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kriegst immer irgendwie geiles Zeug. Die haben immer eine geile wechselnde Karte zu ihrem normalen Programm. Die Preise sind angemessen. Du hast ein schönes Ambiente. Das ist für mich das perfekte Restaurant.
Ja.
Weißt du, und ich finde, das ist man so sieht, für mich.
Aber. Ja, nee. Ich wollte nur sagen, aber man sitzt halt nicht hinter Kai Ebel.
Man sitzt nicht hinter Kai Ebel, man sitzt halt nur hinter mir meistens. Es gibt so ein paar Urgesteine der Rottgauer Historie, die da auch ihre Zeit verbringen, oft und viel. Aber es ist halt natürlich so dieses. Das ist für mich so die perfekte Restaurant-Experience. Ne? So, da, also da hast du irgendwie, das ist das gute Mittelmaß aus allem. Es ist ein bisschen teurer als andere Restaurants, aber nur so ein bisschen. Dafür kriegst du aber auch hohe Qualität, du kriegst wahnsinnig leckeres Essen. Und ich glaube, so, das ist so das, wo ich mich am liebsten einpendel. Mir war jetzt auch, wenn ich jetzt so auf so einen, auf den San Sebastian-Urlaub gucke, fand ich zum Beispiel auch das Steakhouse, fand ich fast das Beste so. Es war natürlich schon ein bisschen hochpreisiger, aber auch jetzt nicht übermäßig krass so. Also ich brauche gar nicht immer den Sterneladen. Der Sterneladen, der reizt mich gar nicht so, weil da auch voll viel ist, was mich nicht interessiert. Essenstechnisch. Und dann denke ich mir immer so, ey, ich kann das wahrscheinlich gar nicht wertschätzen, ne? Aber sowas wie das Casa Julian oder auch so, wie wir in dieser Italiener, als wir in Kopenhagen waren, so, ich weiß nicht. Also am Ende des Tages zählt eh immer irgendwie, wie war die Stimmung, wie war das Essen so allgemein. Ich glaube, vieles ist auch bei sowas, so bei so hohen Preisgeschichten, da geht es ja auch viel ums Gesehen und gesehen werden, gerade bei sowas wie dem Grill Royal. Also wenn ich das so höre, ja, dann geht es ja anscheinend nicht darum, dass das beste Steak der Stadt ist, sondern dass der Laden ist, wo man sich blicken lassen muss, wenn man was auf sich hält. Ja. Und da, ja, keine Ahnung, aus der Denk, also dass das mir wichtig wäre, dass mir irgendwie so, mir scheißegal, in Ruhe, ich will zum Bischof. Deswegen, ja, also ich glaube auch, dass ich das so, ich glaube auch, dass so Streetfood und sowas immer wichtiger ist. Aber da gibt's auch oft einfach die geileren Sachen. Da gibt's irgendwie da gibt's viele Innovationen. Die Leute haben da Bock drauf. Auch gerade, was sich so auf dem veganen Sektor tut und sowas, ist ja auch absurd so, was da für Fastfood-Restaurants aus dem Boden schießen, so. Keine Ahnung, das ist das, was mich alles irgendwie mehr interessiert, wo ich eher mal reinschnuppern will, weil ich auch neugierig bin. Das ist so das, was mich dann beim Essen gehen mehr reizt. Oder halt wirklich sowas, wie du sagst, das ist auch, ich finde so ein gutes Schnitzel, ne, also ich finde, da haben wir ja nach Aschaffenburg auch ein paar Läden so, sowas wie der Ochse war oder wie Skids ist oder so. Das sind so geile, das sind so für mich so grundsolide, gute Läden, wo du genau auch so ähnliche Sachen kriegst. Das ist dann so ein bisschen so Bischof-mäßig, weißt du? Aber Bischof ist für mich so ein bisschen tatsächlich Blaupause geworden. Das ist so das, was ich mag.
Ja, finde ich auch. Also, geh da auch sehr, sehr gerne immer mit dir hin. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach herrlich.
Absolut.
Naja, ja, ich bin mal gespannt, wo ich in Berlin noch überall essen gehe. Ist für mich halt immer so ein bisschen, ich gehe morgen, also heute Abend gehe ich ins Rutz-Zollhaus quasi auf romantische Hase angelehnt. Morgen Hahn Barbecue.
Wie? Achso, das ist so koreanisches Barbecue, ne?
Korean Barbecue. Hast du gedacht, da gibt's nur so Hähne? Man reißt so einen Hahn
raus. Ich nehm den da.
Ja, und dann wird er so gerupft vor einem. So Korean Barbecue, das haben wir jetzt einmal gemacht in Hamburg, als wir auf Tour waren. Der Cosi von Salt and Silver hat uns das so ein bisschen gezeigt, hat eine koreanische Verlobte und der war jetzt lange in Korea gewesen und hat uns dann gezeigt, wie das so funktioniert mit diesem Korean Barbecue. Das ist natürlich irgendwie super cool.
Mega geil.
Das macht total viel Spaß und wir sind morgen so eine Gruppe von 11 Leuten und dann sitzen wir natürlich da und das ist irgendwie, hat was Kommunikatives. Ich glaube, das macht super viel Spaß. Und dann ist ja auch schon wieder fast das Wochenende um, ne? Also viel mehr wird dann auch nicht passieren. Ist für mich natürlich immer, ich will es auch nächstes Jahr noch viel mehr machen, wieder in Restaurants gehen und das wieder ein bisschen filmen. Und, also dieses Jahr, Entschuldigung, ist ja schon das neue Jahr. Und so ein bisschen zeigen, was alles so los ist und was es so gibt. Und nicht immer nur fressen und nichts davon posten, weil ich glaube, dass, also mich interessiert es und ich glaube auch, ich kann gut einschätzen, was gute Qualität ist, was schlechte Qualität ist und ich kann auch gut einschätzen, lohnt sich hier das ausgegebene Geld oder lohnt es sich nicht und vor allem, was ist der Mehrwert von einem Restaurantbesuch dort? Also ich finde zum Beispiel völlig logisch, dass man sagt, Grill Royal, ja, es ist ein bisschen zu teuer, aber die Qualität ist gut und man sieht vielleicht den einen oder anderen Promi und kann dann darüber labern, ist ja auch lustig. Ich verstehe schon, dass das seinen Reiz hat. Und also das muss man schon sagen, das ist in Ordnung. Links und rechts von mir saßen übrigens so Typen, die haben einfach gesagt, ja, zahlen. Und dann haben die einfach so eine Geldklammer rausgeholt und haben einfach so 200-Euro-Scheine auf den Tisch gelegt. Da dachte ich mir nur so, Alter, ich bin hier so falsch. Aber es hat, es ist halt irgendwie lustig. Es ist so ein bisschen wie in Zoo gehen.
Es ist wie ein Promi-Zoo gehen. Ja, das stimmt. Ey, ich verstehe es auch zum einmal hingehen und giggeln, fühle ich so. Aber dass da so ein Flair irgendwie einmal die Woche hin muss, um sich zu zeigen, sehe ich jetzt nicht so.
Ist er eine Woche einmal die Woche im Grill?
Also Flair ist auf jeden Fall oft und gerne im Grill. War da zumindest mal eine Zeit lang sehr viel mit hat er sehr gern preisgegeben, dass er viel in den Grill geht. Aber keine Ahnung, ob das noch so aktuell ist. Kann mir aber schon vorstellen, dass er noch gerne auftaucht, so.
Ja, klar.
Ja. Naja, Leute. Ihr könnt auch selber kochen, deswegen kommt jetzt die Werbung für HelloFresh.
Genial!
Genial! Und dann reden wir über Severance. So, willkommen zurück aus der Werbung. Viel Spaß mit HelloFresh. Jetzt kommen wir zu einer Serie, die wir uns ausgesucht haben. Ich hatte die schon ganz lange bei mir auf dem Zettel. Dann hat aber Chris mich dazu überredet, endlich quasi, dass wir sie schauen. Es haben auch schon sehr viele Menschen mir geschrieben, weil sie sagten so, das ist eigentlich eine Serie, über die würde ich euch gerne mal reden hören. Die passt nämlich irgendwie zu euch. Die Rede ist von Severance auf Apple TV Plus. Eine Serie, die ich sehr früh wahrgenommen habe, weil ein Punkt mich total gereizt hat, und zwar, dass die meisten Folgen, da führt Regie Ben Stiller. Und Ben Stiller war jemand, den ich in den 2000ern sehr, sehr, sehr angehimmelt habe, als einer der, ja, so neben Sandler und Jack Black und so, als einer meiner Lieblingscomedians. Ja, und jetzt habe ich das ganz lang vor mir hergeschoben, weil ich fand immer, das sah wie was aus, auf das man Bock haben muss. Und ich muss halt sagen, wo ich die Staffel gesehen habe, das ist auch so, darauf muss man ein bisschen Bock haben. Ich hatte jetzt sehr, sehr viel Bock drauf, deswegen hatte ich auch eine wahnsinnig, in Anführungsstrichen, gute Zeit damit. Aber es ist schon auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Spezielles. Und was ich gleich mal vorweg sagen kann, ich finde, es ist sehr schwer, mit irgendwas zu vergleichen. Einen Vergleich von dir, genau. Ja. Den wollte ich gerade sagen, das war Black Mirror. Und damit kann man es tatsächlich so ein bisschen gleichsetzen. Es ist wie so eine, also das Konzept der Folge könnte eine längere Black Mirror-Folge sein.
Ja, sehr gut gesagt. Und, ja, das stimmt.
Und dadurch, dass es halt länger ist, können wir natürlich hier was erleben, was wir jetzt in Black Mirror was einfach auf Zeitgründen nicht haben. Das ist natürlich eine Charaktertiefe, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Spannungsaufbau. Und so wie die Serie jetzt endet nach den 9 Folgen, weiß man auch so auf jeden Fall, naja, also da wird es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, weil da ist ja nichts geklärt quasi. In der letzten Sekunde saß ich wirklich da gestern Abend und war so, also um Punkt 2 Uhr ging die Folge bei mir zu Ende, die letzte, und ich schrie einfach nur durch meine Wohnung, was? Und dann war es vorbei und ich wusste dann so, okay, cool, wie lange muss ich jetzt darauf warten eigentlich? 1,5 Jahre noch oder was? Also das ist ja einer der schlimmsten Cliffhanger, die ich jemals in einem Staffelfinale gesehen habe. Es ist grandios. Wie ging's dir mit der ersten Staffel von Severance? So.
Also ich muss sagen, ich habe von sehr vielen Leuten sehr, sehr viel Gutes gehört. Also Paul zum Beispiel oder David Oswald haben immer mal wieder darüber gesprochen, die gesagt haben, oh, das musst du unbedingt schauen. Und man merkt ja natürlich auch dann so langsam, man folgt ja auch über die Jahre hinweg sehr vielen Leuten, wo man auch weiß, wer einen guten Filmgeschmack hat und wer nicht. Und da draußen sind ganz viele Leute, denen ich folge, die einen besseren Filmgeschmack haben als ich oder Serien. Und da gucke ich auch immer so ein bisschen, was die schauen und schaue dann immer die Sachen nach, wenn die irgendwas bewertet haben zum Beispiel. Und ganz oft habe ich so das Gefühl, das ist zu hoch für mich. Da bin ich zu sehr Popcorn-Schauer und zu wenig Arthouse, um die Schönheit dieses Films zum Beispiel der Leuchtturmfilm von der hier rauskam mit Robert Pattinson, den habe ich geschaut und war so, ach, irgendwie, da bin ich nicht Arthouse genug für. Ne? Das ist dann, weiß ich ganz genau, der Marek liebt den dann und ich kann den mir aber nicht so richtig anschauen, weil es mich einfach zu sehr stresst, hat mich richtig als RDSler gestresst. Und Severance wurde von genau diesen Leuten auch empfohlen und ich war so, oh, okay, ja, ich trau mich mal ran, weil irgendwie sieht es sau spannend aus und ich liebe immer diesen Moment, wenn es heißt, es gibt eine neue gute Serie und man ist, und das ist ja auch ganz wichtig, gerade in the mood, um sich hinzusetzen und eine Serie durchzuglotzen. War ich ganz lange nicht. Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, das könnte auch so ein bisschen so Corona-mäßig bei mir gewesen sein, dass ich einfach die Konzentration nicht hatte. Im Moment mache ich das aber liebend gerne. Ich gucke den ganzen Tag sehr gerne Serie. Mhm. Und die und Severance hat mich da wieder so richtig reingeholt. Ich habe die erste Folge noch geschaut und war so, boah, das wird Arbeit. Das wird richtig Arbeit. Ich fand das Setting total cool, habe aber sehr schnell begriffen, das Setting wird sich nicht groß ändern. Es ist, ich sag mal, 3/4 der Zeit Kammerspiel-esk. Und ich finde, für mich als ADHSler so ein sehr ruhiges Bild, manchmal ein bisschen, das fordert sehr viel meine Konzentration, wenn da nicht viel passiert, weil ich mir dann so denke, ah, oh, ist schon irgendwie schwierig. Man muss dazu sagen, die Räumlichkeiten, das ist ein Büro, aber es ist nicht so The Office-mäßig, sondern man kann es eigentlich sehr gut vergleichen mit dem Todesstern, finde ich, denn es ist alles wahnsinnig hell. Und so ausgeleuchtet, extrem viele Flure. Es gibt so, es hat so diese Pac-Man-Vibes, weil man die ganze Zeit sich denkt, naja, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe oder da um die Ecke gehe, ich muss hier um die Ecken gehen, aber gleichzeitig könnte da auch jemand stehen, der mich erschießt. Also so ein Stormtrooper-Moment einfach. Der klassische Stormtrooper-Moment, man geht so um die Ecke, oh nein, da stehen drei, ich muss wieder in die andere Ecke, ah, da stehen auch drei, oh nein, jetzt kommt ein Druidika. Und ich fand die ganze Zeit, so war das irgendwie. Das war so der Vibe in diesen Fluren. Weil bei Star Wars wusste man auch nie, wo sind die jetzt genau, auf welcher Ebene und was gibt es dort für Abteilungen. Dann kommen die da in den Raum rein und dann ist da irgendeine Brücke oder irgendwas anderes und dann müssen die improvisieren. Und so war das da auch. Also das Setting ist ein sehr, sehr großer Büroraum mit ganz wenigen Schreibtischen, die in so einer Art Pentagramm zueinander aufgestellt sind. Und dort arbeiten ganz wenige Leute zusammen in einem Team. Aber, und das kann man ja schon mal erzählen, es ist sehr ruhig erzählt die ganze Zeit, aber zum Ende hin, und das muss ich wirklich sagen, da müsst ihr euch durchkämpfen, sind so ein bisschen die ersten 2, 3 Folgen. Da ist es so ein bisschen, wo man sich denkt, oh, ich glaube, das wird ganz schön harter Stoff. Es wird, finde ich, eine immer schönere und auch diversere Erzählstruktur, auch mit mehr, wir kommen gleich dazu, Inni- und Outi-Szenen, die besser gemischt sind. Und ich glaube, gerade zum Ende hin wird die Serie so unfassbar spannend und gut gemacht und hat richtig krasse Momente. Und die Charaktere werden immer feiner auserzählt, die am Anfang natürlich alle sehr, 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 nur so grob angerissen sind. Man weiß eigentlich gar nichts über irgendjemanden. Die wirken alle sehr, sehr steril. Und immer mehr von Folge zu Folge kommt es raus. Und die müssen natürlich auch sehr steril wirken, weil sonst ist sie, also die die Person, um die es geht, die neue quasi, sonst wäre die nicht so, würde die nicht so komisch auffallen da drin. Aber man braucht erstmal so 3, 4 Folgen, die sind spannend, interessant irgendwie, aber auch ein bisschen zäh, aber ich finde, danach wird es unfassbar gut und zum Ende hin ist es richtig, richtig krass spannend und fast schon so ein bisschen Thriller-mäßig.
Also, ich fand den Einstieg überhaupt nicht hart. Ich bin ja auch bei sowas, also ich weiß noch, wie ich damals The Wire angefangen habe zu gucken und da sagte ein Kumpel zu mir so, na, da muss man sich so ein bisschen durch die ersten 2 Staffeln beißen. Und da war ich so, durch 2 Staffeln von 4. Und dann habe ich das angeguckt und habe damals gemerkt, das ist gar nicht mein Vibe. Manchmal ist nämlich sowas auch abschreckend. Ich fand Severance von der ersten Sekunde eigentlich dann ziemlich spannend, weil es halt was ist, was ich irgendwie so noch nie gesehen hatte. Den Star Wars-Vergleich finde ich witzig. Ich finde tatsächlich, dass es bei mir aber was anderes getriggert hat, denn es gibt eine Creepypasta, also eine Gruselgeschichte, die man sich im Internet erzählt, eine kleine, die sich so ein bisschen verselbstständigt hat in der Meme-Kultur und auf YouTube und sowas, wo es auch inzwischen echt krasse Fanfilme gibt. Und zwar ist es die Geschichte der Backrooms. Die Geschichte der Backrooms ist quasi man sagt, dass es eine Zwischenwelt gibt zwischen dem Tod und dem Leben und das sind einfach nur gelbe, leere Büroräume, endlos lang. Durch die wartet man und überall sind kleine versteckte Gänge und es ist ganz, ganz gruselig und irgendwann taucht was auf und verfolgt einen. Und man kommt da aber nie raus, weil es endlos ist. Und da gibt es einen super guten Film auf YouTube, den hat ein, ich glaube, 17-Jähriger gemacht oder sowas. Und das ist wirklich insane. Dafür hat er auch so Preise bekommen und sonst was, weil das ist wirklich ein richtig krasses, kleines Gruselmeisterwerk. Und diese Gangstrukturen und sowas hat mich ein bisschen an The Backrooms erinnert, weil ja auch, die wollen ja nicht, dass man da sich gut zurechtfindet. Also das ist ja alles so strukturiert, dass die Menschen, die dort arbeiten, eigentlich am besten in ihrem Trakt bleiben. Man muss aber jetzt erstmal ganz kurz, ich rolle ganz kurz die Grundgeschichte auf, was hinter Severance sich verbirgt. Severance ist der Name eines Programms. Und zwar für die Mitarbeiter von der Firma Lumen. Und Menschen, die bei der Lumen Group arbeiten oder vor allem in diesem Bürotrakt arbeiten, haben quasi, kriegen einen Chip in ihr Hirn eingepflanzt, dass, wenn sie in die Arbeitswelt gehen, einen eigenen Charakter entwickeln, eine eigene Persönlichkeit, die komplett abgekapselt ist von ihrer eigentlichen Person. Das teilen die dann auch aus, sind die Innies und Outies. Also die drin sind im Büro, wissen nicht, was die Outies machen, und die wissen auch nichts. Also sie wissen, der Outie hat sich dazu entschieden, diesen Job anzunehmen und lässt sich diesen Chip einpflanzen. Aber der Charakter, der dann das erste Mal dort aufwacht in der Arbeitswelt, weiß nichts über sein Leben davor. Er weiß nicht, wie er heißt. Er weiß nicht, wie seine Mutter heißt. Er weiß nicht, wann er geboren ist. Er hat keinerlei, also es wird direkt im ersten, der ersten Szene eigentlich, wenn Halle ja da landet, kriegt man das ja direkt schon so, wie heißen sie, wann sind sie geboren? Und dann merkt man so, okay, da stimmt was nicht. Und dass sie dann quasi, sie sind wie neu geboren, so. Es geht um dieses Team, was du eben angesprochen hast, 4 Leute, da sind unter anderem John Turturro, den ich wirklich großartig finde, schon immer.
Genial.
Der spielt Irving. Wir haben Zach Cherry, der spielt Dylan. Wir haben Adam Scott als Hauptfigur, der spielt Mark. Und wir haben Hallie, gespielt von Britt Lower, die da reinkommt und die das alles gar nicht feiert, dass sie da drin ist und das ganz, ganz stark ablehnt. Und das Ganze wird überwacht von 2 Leuten. Einmal, und zwar gibt es da nämlich Patricia Arquette, die kenne ich tatsächlich aus dem Film Little Nicky. Da war sie nämlich der Schwarm von Adam Sandler. Gespielt von Harmony, gespielt von Patricia Arquette, die heißt Harmony Coble. In der einen Rolle, sie hat aber noch so ein Doppelleben, wo sie neben Mark wohnt, und da heißt sie nochmal anders. Das habe ich aber gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie sie da heißt, habe ich vergessen. Mhm. Und es gibt noch die großartige Figur Mr. Milchick, gespielt von Tremel Tillman, der so ein bisschen der Supervisor ist da unten. Der guckt danach, dass alles irgendwie sein, also der muss da ständig aufräumen, weil die halt ständig irgendwie sind, der überwacht das alles, der versucht die auch so über so kleine Geschenke und so kleine Aufmerksamkeiten irgendwie so still zu halten, aber der ist auch schon viel genervt, denn er muss den viel hinterherrennen, und gerade weil diese Gruppe ja dann immer mehr ausbricht, ist er so quasi irgendwie da unten der Polizist, der dann da gucken muss, dass alles irgendwie läuft. Hat dabei aber auch immer so eine ultra krass aufgesetzte Freundlichkeit, die dann auch in so einer Szene sich zuspitzt, die auch so für viele Severance-Fans legendär geworden ist, nämlich die berühmte Tanzszene zum stressigen Jazz. Die wirklich, die habe ich geguckt und war wirklich nur fasziniert, wie jemand so bedrohlich tanzen kann.
Und ja, das ist sowieso sein Skill, finde ich, so freundlich und bedrohlich zugleich zu wirken. Absolut. Ne?
Voll. Also Milchick ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Rolle. Aber man muss es über alles sagen. Ich meine, dann haben wir noch jemanden, dann taucht einfach noch irgendwann Christopher Walken auf, der bei Optik und Design arbeitet, eine Abteilung da unten, der dort die leitet als Bird, und der dann sogar noch irgendwie so eine der dann so mit Irving, also mit John Turturro anbandelt, wo man dann so 2 Filmlegenden auf einmal sieht, wie die so sich ineinander verlieben. Das ist so ganz weird, auch nochmal auf einer anderen Ebene. Also hat ein wahnsinniges Line-Up da drin, hat und ein ganz großes Fragezeichen, weil man einfach über die Serie nicht erfährt, was da passiert. Also die müssen irgendwelche Zahlen sortieren in irgendwelchen Computern, die müssen sie dann in so Kisten legen, und dann werden die so, wenn die das gut machen und die ihr Quartal, ihre Zahlen erreichen, so, dann werden die so mit so Sachen belohnt wie mit einer Waffelparty, die dann später stattfindet. Da, das ist doch mal eine ganz eigene Kuriosität für sich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also, was da passiert. Also, da saß ich mal auf ganz andere Hase angelegt.
Da,
ja,
also da saß ich gestern Abend auch so da, war so, was? Und es ist alles halt so, also dieses Severance-Programm ist auch den Menschen draußen bekannt. Das wird auch öffentlich diskutiert und wird halt auch von vielen Leuten sehr, sehr stark kritisiert. Es gibt Demonstrationen von Jugendlichen, die so ein bisschen wirken wie so Klimaaktivisten, die da draußen irgendwie rumstehen und irgendwie die Leute versuchen anzuheuern und ihnen das zu erzählen, wie schlecht das alles ist. Man hat natürlich auch die Outies, die wissen, dass sie ihre Innies haben und die irgendwie damit dealen müssen, dass sie in diesem Severance-Programm teilnehmen. Lumen ist eine riesengroße Firma, von der man aber nicht weiß, was sie wirklich macht. Also es wird uns nicht erklärt. Es bleibt einfach die ganze Staffel ein Geheimnis, was Lumen macht, was ich total krass finde. Und ja, man kriegt so ganz viel so Rätsel hingeworfen. Und es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen das, was auch die erste Staffel Lost hatte, weil es war so, du hast das, 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 dann kommen sie in diese Optik- und Designabteilung einmal, da gibt's so einen Mythos drüber, dass die verstritten sind, wo man anscheinend versucht so, dass auch keine Abteilung ja zur anderen geht und so, dass man da so Gerüchte streut, die total Hanebüchen sind und sowas und so ganz schlimme Geschichten verbreitet, und mit all diesen Rätseln und auch über die Figuren, über die wir ja nur bröckchenweise was erfahren und auch gerade Miss Coble, die halt ultra weird ist in ihrer Rolle und vor der man auch irgendwie die ganze Staffel über immer mehr Angst bekommt, weil man überhaupt, weil es immer unzurechnungsfähiger ist, was sie da macht. Da sind sehr, sehr viel krasse Sachen dabei. Da gibt's auch noch anscheinend eine Möglichkeit, es taucht da noch Petey auf relativ früh, der anscheinend früher mal in der Position die Mark hatte. Der ist aber inzwischen, der wurde anscheinend, der Chip wurde irgendwie gecrackt und der hat sein Innie löschen können. Beziehungsweise hat das so vermischt und das ist auch nicht gut und dem geht's auch super schlecht. Der taucht dann noch auf und der taucht dann erstmal bei Mark unter im Keller und so und da gibt's noch Geheimnisse drumherum und wir kriegen erstmal als Zuschauer in super viel vor die Füße geschmissen und damit müssen wir erstmal irgendwie, das müssen wir lernen zuzuordnen. Und ja. Das ist,
darf
eigentlich
ich eine Sache
die,
sagen?
Die, ja. die größte Das Größte und Geilste an Severance ist halt genau das, dass du halt die ganze Zeit vor diesen tausend von Rätseln stehst und fragst dich so, was, wie geht das jetzt weiter? Und ich finde, die kriegen das ganz gut hin, dass wir zwar aus der Staffel rausgehen und so ein bisschen Dinge für uns zuordnen können, aber dass wir eigentlich noch gar nichts wissen. Das haben sie sehr, sehr krass gemacht. Und dazu kommt halt schauspielerisch und regiemäßig so viel krasses Zeug noch. Also das ist halt so hochqualitativ. Es ist halt wirklich, also wenn man mir sagen würde, Apple macht eine Serie, würde ich sagen, ja, das ist halt wirklich die perfekte Apple-Serie, weil die ganze App, die hat ja auch so eine Apple-Optik irgendwie. Also es ist ja so als...
Ja, ne? Ich weiß, was du meinst, ja.
Es hat ja irgendwie sowas Apple-eskes auch, so im ganzen Bild. Keine Ahnung. Also es ist ein absolutes, unvergleichbares Faszinosum. Ich habe das geguckt und war die ganze Zeit so... Also es wurde mittendrin so fünfte, sechste, siebte Folge war ich so angespannt teilweise, weil ich mir dachte so, okay, das ist ganz, 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 ganz krass. Und das Finale gestern, Jesus, also es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Noch ein paar Sachen dazu. Erstens, warum das natürlich so extrem ist für die Innies, jetzt mal anhand von der, wie heißt sie nochmal?
Hallie,
anhand dem Beispiel von Hallie. Ihr müsst euch vorstellen, die wachen quasi auf in einem Raum, werden dort dann befragt. Ihnen wird relativ schnell klar gemacht, es war deine Entscheidung. Es gibt sowas wie ein Außen-Ich, das hat es beschlossen. Die führt da draußen ein geiles Leben. Aber für die Innies ist es kein geiles Leben, denn die schlafen nicht. Sondern für die ist es so, stellt euch vor, ihr geht von der Arbeit raus und dann eine Sekunde später geht ihr wieder in die Arbeit rein. Das bedeutet, es gibt für die keine Ruhephasen von der Arbeit, sondern die sind wie Sklaven ihrer selbst. Und das macht die eben auch alle da drin so ein bisschen verrückt. Da hat jeder so ein bisschen so sein eigenes Ding mit. Und Mark ist eigentlich relativ konform damit. Er denkt sich, naja, es wird schon einen Grund dafür geben. Und da sind auch noch zwei ganz wichtige Figuren. Denn es gibt einmal so eine Wellness-Abteilung. Das wird nochmal sehr, sehr interessant. Da will ich aber auf gar keinen Fall spoilern. Und Mark hat auch noch einen Schwager. Und das, finde ich, macht die Serie dann eben auch gerade so besonders gut, dass da eben doch auch so ein bisschen Humor untergebracht ist. Ganz fein. Wirklich mit so einem Puderzuckerstreuer wurde da ganz fein so ein kleines bisschen richtig guter Humor drüber gestreut, wo man sagt so, ey, ab und zu muss ich auch richtig dumm lachen, weil ich mir denke, was ist das gerade für eine Situation? Und das kann die Serie extrem gut. Absolut. Also es ist wirklich teilweise ein bisschen spooky, aber es geht nie so in den Bereich, dass man sagt, oh Gott, es wird zu gruselig, sondern es ist eher durch die Weirdness und durch diesen Mystery-Part wird so manchmal ein bisschen weird gruselig und auch manchmal gerade in dieser Freundlichkeit. Ich habe Midsommar ja nie gesehen, weil ich Angst davor habe, aber ich habe es mir so ein bisschen so vorgestellt, dieses, es ist alles extrem hell, Mr. Milchick ist am Grinsen und man denkt so, fuck, es ist einfach nur unangenehm, es ist einfach nur gruselig, was passiert als nächstes? Und das macht die Serie, finde ich, wahnsinnig gut und ja, es ist ein krasser Cliffhanger. Generell diese Buchvorstellungsgeschichte ist extrem krass, denn da passieren dann Sachen, die wirklich abgefahren sind, würde ich sagen, in jedem der einzelnen Stränge. Denn man begleitet dann so ein bisschen die ganzen Outies der, ich nenne es mal Insassen, so über eine Folge lang. Und das ist wirklich sehr interessant, dazu zu schauen. Ich habe mir sowieso gedacht, dass es so Einzelepisoden geben könnte über die Leben der Outies. Was natürlich super interessant wäre. Es gibt's, es wurde so ein bisschen sowas angerissen hier und da, aber das, ich meine, auch da, wo Mark lebt, ist es ja auch total trist. Also es ist auch, ja, sein voll. Privatleben ist ja trist. Ja.
Aber das war so geil, dass man halt, das ist mir dann auch erst so in den letzten Folgen klar geworden. Ich so, hey, wir wissen nichts über die Outies von vor allem Hallie und von Irving. Und das hat ja auch einen Grund. So, also dass wir nichts wissen, wer Hallie eigentlich ist, ist ja auch so hinten raus dann, aber das ist so spannend erzählt. Was man auch noch erwähnen muss, ist halt, dass diese Firma, dieses Lumen, von der wir nicht wissen, was sie macht, aber trotzdem noch so eine übergestellte göttliche Person hat, nämlich den Gründervater Keir, der so behandelt wird wie Jesus oder wie Gott, der so auf so dem, also dem man auch irgendwie, es gibt dann so die Halle der, ich weiß nicht, die Ehrenhalle oder sowas, und da hat man dann sein Haus nachgebaut und da kann man dann auch so reingehen und man darf aber nicht aufs Bett und dann später bei dieser Waffelparty geht er auch nochmal ins Haus Dylan und so. Also das ist auch so spooky und das sind auch alles Elemente, die uns gar nicht erklärt werden erstmal. Deswegen passt der Lost-Vergleich auch so, weil so viele so übergeordnete Dinge passieren, die für uns überhaupt nicht greifbar sind und die wir überhaupt nicht, die da irgendwie so selbstverständlich sind, aber die wir überhaupt nicht checken und die man uns auch mit ganz krasser Absicht erstmal vorenthält. Das ist, und das immer nur so, man kriegt so einen Brocken hingeworfen, ist so, was ist das jetzt schon wieder für ein weirdes Element? Was ist das jetzt schon wieder für ein weirdes Element? Was soll die Nummer jetzt? Das ist sehr, sehr krass an Severance.
Man muss halt sagen dazu, also das klingt erstmal so logisch böse, dieses Severance-Programm, dass man quasi das Ich, das arbeiten geht, abtrennt von dem anderen Ich. Man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, man könnte sich das ja schon logisch herleiten. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person sagt, ich bin schwer traumatisiert, denn meine komplette Familie ist gestorben, mir geht's so dreckig den ganzen Tag, ich bin froh, wenn ich 8 Stunden lang an was anderes denken kann, ich würde das gerne machen, dann klar kann man das verstehen, oder so irgendwelche Kriegsveteranen oder so. Na klar, es gibt auf jeden Fall auch ein Argument dafür. Also ich verstehe schon, dass man das dann quasi in dieser Gesellschaft argumentiert. Natürlich ist es eine schreckliche Vorstellung, aber man könnte sich vorstellen, dass in der jetzigen Gesellschaftsform sowas auf jeden Fall diskutiert werden würde und auch, dass es sowas geben könnte. Also es macht schon irgendwie alles ein bisschen Sinn, denn anscheinend ist es ja ein streng vertraulicher Job, den die da drin machen, dass sie dann nicht drüber reden dürfen. Deswegen, ja. Aber würdest du dir einen Chip einsetzen lassen? Nee.
Ich glaube, nein.
Nee.
Finde ja meine Jobs allokiert. Aber es ist natürlich, also ich meine, diese Idee, die, ich glaube, die existiert schon lange, oder?
Also, du liegst abends im Bett und hast keine Sorgen über die Arbeit.
Ja. Das ist natürlich bei Selbstständigen echt schwierig. Ist vielleicht bei Selbstständigen nicht das empfehlenswerte Modell, dass er sagt, ich habe dann 8 Stunden, was habe ich denn gemacht? Aber bei so Angestellten, ich glaube, dass diese Utopie oder Dystopie, was auch immer man dazu sagen mag, dass das für viele Leute auf jeden Fall ein Reiz ist, so dieses, dass es sowas gibt. Also ich finde, die Idee ist so simpel, wie sie genial ist. Und man ist ja auch so, ja, also das würde mich nicht wundern, wenn es das irgendwann mal gäbe, weil natürlich damit einfach Leute viel gefügiger arbeiten und halt ganz viele Sachen außen vor bleiben. Sofern sie jetzt nicht wie hier anfangen, die Gruppe auf einmal so zu checken, dass da was nicht passt und dass man dann doch irgendwie raus will. Ja, aber so, ich glaube, die Grundidee, ich glaube, da gibt es schon ein paar Firmen, die gucken da drauf und sind so, ja, also das finden wir schon. Also ich glaube, Apple selber wäre so, ja, warum nicht?
Oh Mann, ey.
Ja, aber.
Naja, wie fandst du die schauspielerische Leistung? Wer findest du, hat's für dich am meisten gerissen? Von wem warst du am meisten überrascht? Wo hast du dir gedacht, was ein geiler Charakter? Wie gut ist der denn eigentlich gespielt?
Naja, also haben wir ja schon gesagt, Milchik ist halt auf jeden Fall absolut King, weil er halt einfach diese Rolle ultra krass, er wirkt ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn er da mal aufkommt mit seinem leichten Afro, dem Rollkragenpulli, er sieht immer so ein bisschen aus wie Chef in den 70ern, der Schnauzer und so, weißt du, und dann immer so die coolen Tanzmoves und ja so der durchtrainierte, konzentrierte Dude so, mit dieser aufgesetzten Freundlichkeit, fand ich natürlich geil, John Turturro war jetzt mit dem Golden Globe nominiert für die Rolle als Irving. Den fand ich auch gut. Fand zum Beispiel Hallie und Mark noch die fast interessanteren Figuren. Auch, also ich finde eh alle, die in diesem Büro sitzen, super. Alle vier. Ist eine unfassbar gute Kombination. Da kackt keiner ab. Aber Adam Scott zum Beispiel, den ich eigentlich immer nur so als Arschloch und irgendwie Stiefbrüder und sowas wahrgenommen habe, den finde ich halt hier so. Also der hebt sich halt so für mich auf ein ganz anderes Level, weil der jetzt einfach so ein krass ernstzunehmender Schauspieler ist und damit so ein bisschen das macht, nur nicht mit der großen Reihe an Hits wie Ben Stiller selber, aber Ben Stiller hat ja auch irgendwann so dann Mr. den Mitty-Film und sowas gemacht, wo er auch nicht ganz so funny war, was ihm aber gut gestanden hat und so eine Transformation macht ja Adam Scott hier auch so, dass er vom Comedy-Schauspieler quasi in so eine ganz ernste, triste Rolle reinrutscht. Muss halt sagen, dass mich niemand enttäuscht hat, weil alle einfach krass am Abliefern sind und jede Figur hat so eine krasse Stärke. Ich finde halt auch Patricia Cat als die Kobel-Tante ultra krass, weil die halt so, ey, die hat so eine Bedrohlichkeit, geht von dieser Frau aus. Das ist Wahnsinn. Also wie die da einmal irgendwie, also gerade am Ende so in der letzten Folge, wenn die immer mehr ihren Verstand verliert und sowas, ist Wahnsinn. Also und auch wie die diese ganze so dieses Doppelleben, als ich bin die Chefin, aber ich bin auch die Nachbarin und ich bin so freundlich und ich mische mich da immer mehr ein und auch ihre Motive sind ja überhaupt nicht klar. Also man weiß überhaupt nicht, was die im Schilde führt und was die will. So. Das finde ich halt, also finde ich total krass.
Ja. Mhm. Ja, Ben Stiller sowieso absolut, irgendwie krasser Typ, ne? Also du hast ja gerade schon Walter Mitty genannt. Was ich auch nochmal sagen will, gefühlt Mitte 30 oder 20 dieser Film mit Adam Driver, den ich auch richtig, richtig gut fand. Da gibt's noch diesen einen Film mit, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Das ist so ein wie so ein Majorowitz. War das nicht auch Ben Stiller?
Mit Ben Stiller und Adam Sandler. Majorowitz Stories.
Genialer Film, ja, finde ich. Absolut. Und also der hat generell, also ich finde, der hat eine echt abgefahrene Karrierewendung hingenommen. Und dass er da jetzt auch noch Regie geführt hat, finde ich schon krass. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht und ob er bei der zweiten Staffel dann auch wieder so seine Finger im Spiel hat. Bin ich sehr gespannt.
Wahnsinnige Regie. Aber ich meine, der hat jetzt bei 7 Folgen hat er Regie geführt. Das ist schon Wahnsinn. Also fand das richtig, richtig heftig, wie der da abgeliefert hat.
Ja, voll. Ich auch. Hast du eigentlich Hustle gesehen?
Hustle?
Ja.
Mit Sandler?
Ja.
Den habe ich in meine Top 3 dieses letztes Jahr gepackt. Den habe ich geliebt.
Ich habe den ja noch nicht gesehen. Gestern Abend hätte ich ihn fast geschaut. Hab dann aber irgendwie, ja, hab's dann doch nicht mehr geschafft, aber.
Der ist so Anfang 2000er beruhigend schön. Den wirst du mögen, weil das ist einfach so eine ganz angenehme Sportkomödie. Mit so einem emotionalen Touch drin, so ein bisschen altbacken, aber irgendwie trotzdem auch cool, modern. Sandler, so sympathisch wie selten, vor allem so gut wie selten die letzten Jahre. voll die geile Rising Star mit Problemen Sportstory, so. Aber echt gut gemacht, den richtig geliebt.
Glaubst du, Adam Sandler kriegt nochmal einen Oscar?
Ey, keine Ahnung. Der war ja für Schwarzer Diamant nicht mal nominiert, so vor 3 Jahren. Ich weiß nicht. Also, Potenzial hat er.
Ja, vielleicht eines Tages.
Eines Tages kriegt er
das Oscar. Eines Tages kriegt er das Oscar noch. Wie Matthew. Ich glaube an ihn. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Wir fanden es beide krass. Wir sind beide hype für eine zweite Staffel. Es kann eigentlich nicht schnell genug gehen. Und wir können ja schon mal einen Ausblick geben. Wir schauen gerade Succession. Also du fängst jetzt bald an. Mhm. Du fährst Montag in Urlaub. Ich glaube, das kann man sagen. Also heute fährst du in Urlaub. Dann wirst du dir schön in Holland. Succession anschauen. Und ich hänge schon am Ende der zweiten Staffel. Und ich find's einfach nur genial. Und ich kann euch wirklich allen nur sehr ans Herz legen. Schaut euch diese Serie an, denn sie ist wirklich wahnsinnig gut. Es hat so ein bisschen diesen House of Cards Flavor, aber deutlich leichtere Kost und irgendwie, es macht wirklich großen Spaß. Und der Bruder von Macaulay Culkin spielt mit. Also, da geht was.
Da bin ich auch mal sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
Alter, ey, das ist wirklich eine geniale Rolle. Das ist so eine geniale Rolle. Du wirst so abfeiern. Du wirst, ach Gott, ich würde am liebsten jetzt schon mit dir über Succession reden, weil es wirklich mir so großen Spaß macht. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder so lange dauert, ich dann wieder alles vergessen habe. Aber da sind ein paar Highlights dabei, ey, mein lieber Freund.
Freu mich
ja,
drauf.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte noch sagen, also ich habe kurz nochmal eben so hier schnell Seven Staffel 2 eingegeben. Es gibt noch kein Datum, die sagen frühestens Sommer, Herbst diesen Jahres. Und was noch ganz cool ist, dass Gwendolyn Christie mitspielt, also die Brie von Tarth aus Game of Thrones oder Captain Phasma aus Star Wars, die wird auch noch in die Staffel einsteigen. Die große blonde Frau hat auch in Wednesday mitgespielt, war da die Direktorin. Da bin ich wirklich, also das wird eine der meist erwartesten Staffeln dieses Jahr von mir, einfach weil das mit so einem Knall aufgehört hat und ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so richtig die guten Lost-Vibes hab. Also die richtig guten, die guten Staffel 1, Staffel 2. Ey, damals, so der Vibe, wie damals an dem scheiß Bunker das Licht anging und die Staffel hört auf. Und man ist so, was? Also wie dieser Lichtschein aus dem Boden kommt und man guckt einfach nur so drauf, ist so, was? Und dann ist so, Staffel vorbei. Und das war so das Gefühl, was ich gestern Abend hatte. Und ich war so, wow, krass. Also ultra gut. Bin sehr, sehr gespannt.
Ich würde sagen, dann ziehen wir hier einen Strich drunter an alle Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns monatlich unterstützen auf patreon.com/imautokino. Dann machen wir jede Woche, also quasi alle 2 Wochen, wenn wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, noch eine Nachlese, die After-Credit-Scene und sprechen nochmal über andere Sachen. Meistens über YouTube. Über YouTube-Phänomene. Max, was hast du mir denn heute mitgebracht?
Ich bin so tief in allen möglichen Dingen drin. Ich konsumiere das ja immer nebenbei zum Zocken. Und ich bin so tief im Thema Animus-Podcast drin. In dem Beef im Animus-Podcast. Der ganze Bushido-Talk. Ich habe ganz viel.
Genial, da freue ich mich drauf. Und wenn ihr das euch anhören wollt, patreon.com/imautokino, da seid ihr für einen schmalen Taler dabei. Und uns wird es sehr helfen, uns wird es sehr freuen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit Succession, ne?
Yes.
Sind wir durch.
Yes, sir.
Und wollen wir, hast du Lust, noch eine unsere neue Kategorie einmal auszuprobieren? Und zwar, wie gut ist eigentlich so und so gealtert? Hätte ich ja großen Bock drauf.
Sofort,
dass wir uns da was. Das war uns da aufgeben. Hast du eine Idee? Was könnte man mal schauen, wo du sagst, vielleicht gucken wir uns das mal an. Hast du direkt eine spontane Idee?
American Pie? Nein, schwer verliebt. Schwer verliebt mit Jack Black und Gwyneth Paltrow, wo es darum geht. Nee, also allein die Grundidee ist doch einfach schon komplett schlecht gealtert. da habe ich...
Ein dicker Mann, der eine schöne Frau...
Ja, der eine dicke Frau liebt, aber der, die, aber er selber ist nicht, er nimmt nicht ab, aber sie muss dann dünn werden. Das ist so blöd. Also schwer...
Okay, das gucken wir.
Schwer verliebt.
Schwer verliebt. Schwer verliebt und Succession, das machen wir, dann finde ich genial. Okay, gut, super.
Perfekt.
Dann Hausaufgaben notieren, bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss.
AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.